HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
In Deutschland warten zurzeit rund 9000 Menschen auf ein Organ. Keiner weiß, wie lange ein Patient auf der Warteliste stehen muss.
Ich würde auch meine Organe spenden. Es gibt so lange Listen von Personen, die eben diese Organe brauchen, die da ganz verzweifelt drauf warten. Aber ich habe mich jetzt auch nicht darum gekümmert, einen zu haben.
In Deutschland gibt es keine Kultur für Organspender. Und natürlich ist es richtig, dass Menschen sich ethische Gedanken machen. Und wer dagegen ist, ein Organ zu spenden, der muss es ja auch nicht tun. Übrigens auch nicht, wenn es eine Widerspruchlösung gäbe.
Spende ist für mich immer eine freiwillige Sache. Und das muss von vornherein freiwillig sein und nicht umgekehrt, dass ich erstmal dieser Freiwilligkeit widersprechen muss.
Ja, leider hat sich der Zustand des Kindes nicht verbessert. Es wird auf ein Beenden der Therapie hinausgehen. Die Mutter hat eine Organspende abgelehnt, komplett abgelehnt.
Aus ethischer Sicht ist die Widerspruchslösung nicht tragbar. Es gibt keinen Anspruch auf die körperlichen Ressourcen anderer.
Ich hadere manchmal mit mir selber, ob ich überhaupt angemessen lebe im Hinblick darauf, dass mir so ein Glück zuteil geworden ist.
Wer eine neue Niere, ein neues Herz oder eine neue Leber braucht, muss warten. Unter Umständen so lange, bis es zu spät ist. 9500 Menschen hoffen in Deutschland auf ein neues Organ. 2018 gab es aber nur 955 Spender. Ihre Zahl ist rückläufig. Mit einer Reform der Organspende wollen Politiker und Mediziner diesen Tatbestand jetzt ändern. Bislang gilt die Regelung, nur wenn der Verstorbene zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat, dürfen seine Organe entnommen werden. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordern deshalb eine Widerspruchslösung. Danach soll jeder, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat, im Falle eines Hirntods automatisch Organspender werden. Eine weitere Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat dagegen die sogenannte Entscheidungslösung ausgearbeitet. Einer Organentnahme muss ausdrücklich und zu Lebzeiten zugestimmt werden und die Bürger sollen verstärkt auf die Organspende angesprochen werden, zum Beispiel bei Behördengängen oder beim Arztbesuch. Unabhängig davon, welcher der beiden Vorschläge mehrheitsfähig ist, übermorgen ist die fraktionsunabhängige Abstimmung im Bundestag, stellen Kritiker nun die Frage, ob sich das Problem der Organgewinnung per Gesetz tatsächlich beheben lässt. Geprüft auf Herz und Nieren. Die Reform der Organspende haben wir heute den Tag überschrieben. Und wir stellen Ihnen zunächst Claudia Grokohl vor aus dem westfälischen Nordkirchen. Als Kind wurde bei ihr Mukoviszidose festgestellt, ein Gendefekt, der schleichend die Lungen verklebt und kaum einen Patienten das Erwachsenenalter erreichen lässt. Heute ist Claudia Grokohl 40 Jahre alt. Vor 8 Jahren hat sie eine neue Lunge bekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind in Hannover transplantiert worden und die OP hat 5 Stunden gedauert. Was haben Sie gedacht in dem Moment und vor allem auch gespürt, als Sie aus dieser Narkose aufgewacht sind?
Als ich aus der Narkose aufgewacht bin, da war ich erstmal ja noch am Tubus. Ich wurde also noch beatmet. Und als man mir dann diesen Tubus gezogen hat, eine Stunde später, habe ich das erste Mal in meinem Leben so richtig Luft holen können. Einfach mal tief einatmen und auch tief wieder ausatmen können. Und das war ein absolutes Glücksgefühl. Ein Moment, den ich in meinem Leben nie wieder vergessen werde. Was natürlich aber auch ein gesunder Mensch vielleicht auch gar nicht verstehen kann, wie es ist, eigentlich Luftnot zu haben und einfach mal von ganz normal atmen zu können. Für jeden gesunden Menschen ist das ja einfach eine ganz normale Sache. Wir machen das einfach automatisch. Aber wenn man das dann mal wieder kann, das ist einfach toll.
Und vor dieser Transplantation ist das ganz anders gewesen? Konnten Sie da nicht richtig atmen?
Nein, ich war absolut kurzatmig. Ich habe einfach nur noch eingeatmet, aber ich habe nichts mehr rausbekommen. Ja, mein ganzer Brustkorb, der war richtig aufgebläht und so. Ich war auch ständig nur am Husten. Von daher ist das schon eine ganz andere Sache jetzt gewesen nach der Transplantation.
Sozusagen eine 180-Grad-Drehung. Was können Sie jetzt, was Sie vorher nicht konnten? Lange Strecken laufen, Marathon?
Ja, Marathon mache ich jetzt nicht. Ich bin nicht der Läufer, muss ich sagen. Aber ich kann jetzt einfach wieder Sport machen gehen. Also ich gehe ins Fitnessstudio, ich kann Fahrrad fahren, ich kann Spaziergänge machen. Ich kann einfach mal ganz normal shoppen gehen, was man als eine Frau ganz gerne mal macht. Solche Sachen halt. Oder einkaufen gehen, die Tüten auch reintragen können. Man braucht keine Hilfe dabei. Also das sind ja schon so Kleinigkeiten, die einem das Leben erleichtern.
Haben Sie im Hinterkopf immer, dass da ein Organ in Ihnen wohnt, sage ich mal, das nicht von Ihnen ist?
Am Anfang hatte ich das tatsächlich. Da habe ich bestimmt so die ersten 1-2 Jahre wirklich täglich dran gedacht, Mensch, ich kann das nur, weil da jetzt gerade was Neues drin ist. Aber das verfliegt irgendwann, muss ich sagen. Ich denke immer noch daran, dass da auch was ist, aber nicht mehr täglich.
Sie leben, weil jemand anderes gestorben ist. Wissen Sie etwas über die Spenderin? Sie wissen, dass es eine Frau ist, die Ihnen ein neues Leben geschenkt hat?
Nein, ich weiß überhaupt nichts über diese Spenderin. Das ist in Deutschland auch anonym geregelt. Also von daher kann ich gar nichts zu ihr sagen. Dass ich weiß, dass es eine Frau ist, ist eigentlich das, was ich auch gar nicht wissen dürfte. Aber gut.
Aber wäre es Ihnen egal, wenn es ein Mann wäre?
Ja, das wäre mir auch egal. Ich bin froh, dass ich überhaupt ein Organ bekommen habe.
Mhm. Sie haben insgesamt 2 Jahre und 3 Monate auf diese neue Lunge gewartet. Viel länger hätte es nicht dauern dürfen, oder?
Nein, hätte es nicht. Also hätte ich nochmal einen Infekt bekommen, das hätte mir das Leben kosten können. Wann der Infekt gekommen wäre, ist dann auch die Frage, aber bestimmt 1 Jahr und ich hätte es nicht mehr überlebt.
Und wissen Sie, ob die Frau selbst einen Organspendeausweis hatte oder ob ihre Eltern entscheiden mussten, dass ihr die Organe entnommen werden?
Nein, das weiß ich nicht. Ich hoffe für mich, dass sie sich selber entschieden hat, aber wissen tue ich das nicht.
Warum ist das wichtig für Sie?
Ja, dass sie das einfach freiwillig von sich aus gemacht hat. Das ist irgendwie, dann kommt mir das ein bisschen mehr vor wie eine Spende.
Sie arbeiten ehrenamtlich im Bundesverband der Organtransplantierten und haben selbst auch einen Organspendeausweis. Was wollen Sie anderen Menschen geben oder was können Sie anderen Menschen geben, die auf ein Organ warten? Hoffnung? Zuversicht?
Denen kann ich auf jeden Fall Hoffnung und Zuversicht geben, dass ein komplett anderes Leben auf sie wartet, dass sie die Krankheit hinter sich lassen können und einfach mal neu anfangen können, ganz einfach. Ein Geschenk des Lebens. Man kann einfach mal wieder unbeschwert in Urlaub fahren, was mit seiner Familie machen, was ja vorher einfach gar nicht möglich ist.
Das geschenkte Leben, Claudia Krogul. Ich danke Ihnen herzlich. Es herrscht Organmangel in Deutschland. Die Zahl ist rückläufig. Das soll sich ändern. Am Donnerstag wird der Bundestag eine weitreichende Entscheidung treffen, die sowohl diejenigen betrifft, die auf ein neues Organ warten, als auch diejenigen, die noch unentschlossen sind, ob sie eines Tages ihre Organe zur Verfügung stellen wollen. 2 Vorschläge stehen zur Abstimmung, die Widerspruchslösung und die Entscheidungslösung. Thorsten Schweinhardt.
Wie wird man in Zukunft zum Organspender? Dazu liegen 2 sehr unterschiedliche Vorschläge auf dem Tisch, die trotzdem eines gemeinsam haben. Beide Lösungen sollen für mehr Spenderorgane sorgen, denn die werden dringend gebraucht. 8 von 10 Deutschen befürworten Organspenden, aber nur 36% aller Deutschen haben einen Spenderausweis. Und nur mit so einem Ausweis sind Organspenden zurzeit überhaupt möglich. Hier soll die sogenannte Widerspruchslösung Abhilfe schaffen. Danach würde jeder Bürger, der älter ist als 16 Jahre, automatisch zum Organspender, es sei denn, er hat zuvor explizit erklärt, dass er das nicht möchte. Getragen wird dieser Gesetzentwurf von einer parteiübergreifenden Gruppe um den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU.
Für diejenigen, die voller Hoffnung, voller Sehnsucht auf ein Organ warten, ist das eine sehr, sehr wichtige Reform und Veränderung. Das Ziel ist, dass es mehr Organspender gibt in Deutschland, dass wir also mehr Menschen eine Perspektive, ein besseres Leben, Leidlinderung auch vermitteln, auch geben können.
Vor einer Organentnahme müsste der zuständige Arzt bei einem Spenderregister anfragen, ob ein Widerspruch vorliegt. Findet sich dort kein Eintrag, muss der Arzt den nächsten Angehörigen oder eine Vertrauensperson des potenziellen Spenders fragen, ob es einen Widerspruch des Verstorbenen gegen die Organspende gibt. Erst nach dieser doppelten Absicherung durch Register und Angehörige darf die Organentnahme erfolgen. Jens Spahn spricht daher auch von einer doppelten Widerspruchslösung.
Heute ist es so, dass man nur dann Organspender ist, wenn man ausdrücklich Ja gesagt hat zu Lebzeiten. Das würde dadurch umgedreht. Man ist es dann, außer man sagt ausdrücklich Nein. Das heißt also, die auch Verpflichtung, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, würde noch viel, viel größer. Und diese Debatte und auch diese Verpflichtung, mit dem Thema sich zu beschäftigen, wird sicherlich auch die Zahl der Organspender noch mal weiter erhöhen.
Es gibt aber auch Abgeordnete, die das anders sehen und die als Gegenvorschlag deshalb eine sogenannte Zustimmungslösung anbieten. Die Gruppe um die Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, warnt davor, Stillschweigen als Zustimmung zu werten.
Unser ganzes gesellschaftliches Zusammenleben fußt seit langer Zeit auf einem Verständnis des Zustimmungsrechts. In allen anderen Lebensbereichen haben Bürgerrechtlerinnen und Rechtler dieses Landes dafür gekämpft, dass man zustimmen muss, wenn es die eigenen Persönlichkeitsrechte betrifft.
Gerade im Hinblick auf die deutsche Geschichte dürfe es bei Organspenden keinen Automatismus geben, sagt Baerbock. Organspender dürfe nach der Zustimmungslösung nur sein, wer vorher dazu bewusst und ausdrücklich seine Einwilligung gegeben habe. Die Lösung sieht auch vor, die Menschen noch stärker über die Wichtigkeit von Organspenden aufzuklären und potenzielle Spender regelmäßig daran zu erinnern, sich für oder gegen die Spende zu entscheiden. So lasse sich die Zahl der Organspender viel effektiver erhöhen, sagt Linken-Abgeordnete Katrin Vogler.
Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf vor allem die regelmäßige Ansprache von Menschen verbessern, dass sie eben aktiv angesprochen werden auf die Entscheidung, zum Beispiel, wenn sie einen Ausweis beantragen. Wir wollen ein verpflichtendes staatliches Register errichten, in dem man ganz einfach sich online eintragen kann. Daneben soll aber auch der Organspendenausweis erhalten bleiben.
Die Abstimmung über die beiden Lösungen dürfte knapp ausfallen. Zuletzt waren noch etwa 200 Abgeordnete unentschlossen. In der Bevölkerung hat laut Umfragen die Widerspruchslösung von Jens Spahn eine knappe Mehrheit.
Widersprechen oder entscheiden. Der Bundestag stimmt über eine Änderung des Transplantationsgesetzes ab. Ein heikles Thema, bei dem es viele laute Stimmen gibt, aber auch die ganz leisen, die sich eher ungern mit dem Ende des Lebens befassen wollen. Wir atmen jetzt nochmal ganz tief durch mit Lyrik von Robert Gernhardt, kurz bevor es ernst wird.
Ach, ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist ihre Sense, und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links. Von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube und? Wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will. Ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon.
Geprüft auf Herz und Nieren, die Reform der Organspende. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph und Strafrechtler an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie präferieren als Einzelsachverständiger im Deutschen Ethikrat die Widerspruchslösung. Das heißt, jeder volljährige Mensch gilt automatisch als Organspender, so er denn nicht widersprochen hat. Warum befürworten Sie diesen Gesetzentwurf?
Nun, die Widerspruchslösung knüpft an eine gewisse moralische Pflicht zu einer minimalen sozialen Solidarität mit Menschen, mit anderen Menschen, die vom Tod bedroht sind. Natürlich ist das eine relativ anspruchsvolle Form der Solidarität, eine sozusagen aus Opferbereitschaft. Aber zunächst einmal gibt es diese moralische Grundlage und dann schließen sich bestimmte rechtliche Konsequenzen mit dieser Widerspruchslösung an, die aber nicht darin bestehen, das muss man deutlich betonen, dass jemand zur Organspende verpflichtet wäre. Aber vielleicht kommen wir auf die Einzelheiten noch genauer. Das Fundament ist die minimale moralische Solidarität.
Und die moralische Pflicht, wie Sie gesagt haben. Kann man Zustimmung denn eigentlich unterstellen, wenn kein Widerspruch erfolgt ist?
Nein, in einem klaren Sinn kann man keine Zustimmung unterstellen. Aber die erste Frage ist, in welchem Sinn ist denn Zustimmung überhaupt nötig? Die Diskussionen, die hier geführt werden, auch im Bundestag, suggerieren immer etwas Irreführendes. Das sei so ähnlich wie bei lebenden Menschen. Wenn in deren Zuständigkeit, in ihre Körpersphäre vor allem eingegriffen werden soll, braucht man grundsätzlich ihre Zustimmung. Hier geht es aber um tote Menschen, um einen Leichnam. Natürlich kann man streiten, ob der Hirntod der richtige Tod ist, aber da wir das zunächst einmal voraussetzen, geht es um einen Leichnam. Es geht also nicht primär darum, so etwas wie Zustimmung zu kriegen oder einen vollgültigen Ersatz dafür. Das braucht man dafür nicht.
Es gilt das Selbstbestimmungsrecht, das im Grundgesetz geschützt ist. Und auch wer sich weigert, sich mit dem Ende seines Lebens auseinanderzusetzen, der behält ja doch dieses Selbstbestimmungsrecht, das nicht vergemeinschaftet wird, indem das Gemeinwesen sozusagen Zugriff auf meine Organe nach dem Tod haben kann, oder?
Richtig. Zunächst einmal gilt das Selbstbestimmungsrecht, aber auch dafür gilt, was ich eben gesagt habe. Das betrifft die lebenden Menschen. Die haben ein Selbstbestimmungsrecht. Dass das in der Phase nach dem Tod in gleichem Umfang gelten kann und natürlich dann bezogen auf den vorher noch lebenden Menschen, ist nicht richtig. Wir kennen an verschiedenen Stellen der Rechtsordnung die Möglichkeit, in den Leichnam einzugreifen, ohne dass vorher eine Zustimmung erteilt worden wäre. Ja, sogar in solchen Fällen, in denen die Zustimmung für so etwas ausdrücklich verweigert worden ist, bei jeder, und das will ich immerhin andeuten, bei jedem Verdacht der Unregelmäßigkeit beim Sterben, ordnet die Staatsanwaltschaft eine Autopsie an dem Leichnam an. Der wird geöffnet, auch wenn der Verstorbene sich vorher solche Eingriffe nach seinem Tod ausdrücklich verbeten hat. Und da geht es nur um so etwas wie die Strafrechtspflege, nicht um die Lebensrettung anderer Menschen. Kurz, wenn der Mensch gestorben ist, gelten diese fundamentalen Prinzipien, die für den lebenden Menschen gelten, nicht und gelten jedenfalls nicht in gleichem Umfang. Das ist das Schiefe an der bisherigen Diskussion.
Dann ist wahrscheinlich auch das folgende Argument schief, wenn ich Sie richtig verstehe. Das kommt von Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Der sagt, es dürfe nicht sein, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit künftig unter Vorbehalt steht. Also dieses Recht sei ein Fundamentalgrundrecht. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Nein, das ist offen gestanden bei aller Hochachtung vor Herrn Prantl richtiger Unsinn. Und das hängt auch damit zusammen, und Herr Prantl weiß das ganz genau, dass im Paragraphen 87 der Strafprozessordnung geregelt ist, dass in den Leichnam eingegriffen werden kann, also eine Autopsie durchgeführt werden kann an dem Körper. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit schützt den Körper des Lebenden und selbstverständlich nicht mehr und jedenfalls nicht in gleichem Umfang, wie Herr Prantl suggeriert, den Leichnam.
Schauen wir noch mal auf die andere Variante, auf die andere Gesetzesvorlage, die es gibt bei der Entscheidungslösung, die bisherige Zustimmungslösung behalten will und bei der die Aufklärung und Information verbessert werden soll, wird auch auf eine ganz bewusste und auf freiwillige Entscheidung der Menschen und deren ausdrückliche Zustimmung zur Organspende gesetzt. Was ist gegen diesen Entwurf zu sagen?
Auch dagegen ist zunächst einmal nichts zu sagen. Der verbessert die augenblickliche Situation. Aber der Gesetzgeber muss da nicht Halt machen. Er darf weitergehen. Ich habe vorhin sozusagen von der moralischen Grundlage geredet, einer minimalen Solidarität mit vom Tod bedrohten Menschen. Was außerdem im Spiel ist natürlich, dass der Gesetzgeber anerkennt, dass alle Menschen verletzbar sind und bedürftig werden können, auch was Organe angeht. Und dann zu sagen, diese Bedürftigkeit muss von Gesetzes wegen, mit Blick auf die Organspende jedenfalls, vollständig ignoriert werden. Das liefe auf eine allgemeine Maxime der Gleichgültigkeit und Achtlosigkeit hinaus. Dazu ist der Gesetzgeber nicht verpflichtet. Er darf also über den durchaus nicht unvernünftigen Vorschlag der sogenannten Entscheidungslösung hinausgehen. Und er ist dabei legitimiert. Das ist das Wesentliche. Die verfassungsrechtlichen Einwände tragen nicht. Mhm.
Auch der Theologe und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, mit dem Sie, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, auch heftig gestritten haben, der spricht sich strikt gegen diese Widerspruchslösung aus. Der entsprechende Gesetzentwurf zur doppelten, es ist ja eine doppelte Widerspruchslösung, das müssen wir gleich nochmal erklären, nannte er einen doppelten Etikettenschwindel, weil es eben kein eigenes Widerspruchsrecht für die Verwandten gebe. Das ist dann die doppelte Lösung. Könnte da was dran sein, weil es ja nun mal ein Selbstbestimmungsrecht über die eigene Leiblichkeit gibt?
Naja, wenn man sozusagen großzügig mit dieser Kritik umgeht, dann kann man sagen, sie verweist auf eine leicht schiefe Benennung, doppelte Widerspruchslösung, denn die Verwandten haben tatsächlich kein eigenes Widerspruchsrecht, also kein Widerspruchsrecht aus der Sicht ihrer eigenen Interessen an ihrem verstorbenen Zugehörigen etwa, sondern sie sollen sagen, was der wohl gedacht hat vorher über die Möglichkeit einer Organspende. Aber das ist eine Kurzformel, wie sie dann bei solchen Gesetzesprojekten immer verwendet wird, doppelte Widerspruchslösung. Also mehr als die Kritik an einer leicht schiefen Benennung steckt in Dabrocks Kritik nicht.
Also das heißt, die Rhetorik ist da falsch, das sind sprachliche Finessen, über die da gestritten wird.
Ja, die Suggestion, dass das ein inhaltlicher, sozusagen moralisch-prinzipieller Einwand sei, ist nicht richtig.
Nehmen wir an, Professor Merkel, die Widerspruchslösung erhält am Donnerstag bei der Abstimmung im Bundestag die Mehrheit. Wird sich dann durch Sie der Organmangel beheben lassen?
Naja, ich habe eben gesagt, dass ich nachdrücklich dafür eintrete, dass der Gesetzgeber legitimiert ist, das zu tun und dass er sogar gute moralische Gründe hat, die Widerspruchslösung einzuführen. Ob allerdings die wirklich zu einer substanziellen Verbesserung der Organspendesituation führt, da darf man skeptisch sein. Ich bin ein bisschen skeptisch. Der Gesetzgeber könnte sozusagen den Vorbehalt einer Überprüfung nach 2-3 Jahren anmelden, durchaus in der Gesetzesbegründung schon formulieren.
Hallo? Jetzt ist er weg. Mit einmal. Wir waren aber jetzt auch fast am Ende, würde ich sagen. Professor Reinhard Merkel, ich danke Ihnen trotzdem. Vielleicht hören Sie mich noch. Ansonsten sage ich Ihnen morgen nochmal Danke. In Deutschland sehen 84% die Organ- und Gewebeentnahme positiv. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter mehr als 4000 Bundesbürgern. Aber warum haben dann nur 36% einen Organspendeausweis? Warum wird ein Viertel der Organe aus den europäischen Nachbarländern importiert? Lebt Deutschland also von der Solidarität der anderen 8 Länder, die zum Eurotransplantverbund gehören, der Vermittlungsstelle für gespendete Organe? Jan-Luca Künzberg.
Wer in Deutschland ein Spenderorgan braucht, kommt auf die Warteliste von Eurotransplant. In der Vermittlungsstelle sind auch die Benelux-Staaten, Österreich, Ungarn, Slowenien und Kroatien organisiert. Eurotransplant sammelt Merkmale wie Blutgruppe und Gewebetyp von Empfängern auf der Warteliste. Bei potenziellen Spendern werden die gleichen Daten erhoben und in das System eingepflegt. Ein Algorithmus gleicht dann die Daten ab und kann in Sekundenschnelle Spender und Empfänger füreinander finden. Der Algorithmus entscheidet dabei zuallererst danach, wie gut die beiden zusammenpassen. Dann gilt die Dringlichkeit. Ein Patient, der in Lebensgefahr schwebt und durch das Spenderorgan noch gerettet werden kann, hat Vorrang. Auch vor Patienten, die schon länger auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen. Dann spielt auch die sogenannte nationale Organaustauschbilanz eine Rolle. Das heißt, dass in einem Land etwa so viele Organe an Empfänger gehen sollen, wie dort gespendet werden. Falls Eurotransplant keinen passenden Empfänger für ein Spenderorgan findet, werden Empfänger auch außerhalb der 8 Mitgliedstaaten gesucht. Das passiert aber sehr selten. Die skandinavischen und die baltischen Länder tauschen sich auch in Verbänden aus. Frankreich, Großbritannien oder Spanien organisieren ihre Organspenden dagegen national. Ein Verband mit mehreren Mitgliedern kann wegen der größeren Spenderzahlen die Chance erhöhen, schnell ein passendes Spenderorgan zu finden. Etwa ein Viertel der 7.500 transplantierten Organe in 2018 wurden über nationale Grenzen hinweg vergeben. Zu Beginn des Jahres 2019 standen laut Eurotransplant 14.129 Menschen auf ihrer Warteliste, davon 9.403 Deutsche.
21 europäische Länder haben bereits eine Widerspruchslösung. Unter ihnen ist Spanien seit langem Spitzenreiter bei der Organentnahme. Dort kommen fast 47 Organspender auf 1 Million Einwohner. In Deutschland dagegen nur 11,5, wie wir eben gehört haben. Was machen die Spanier anders? Oliver Neuroth.
Spanien ist seit 28 Jahren Organspende-Weltmeister. Auf 1 Million Einwohner kamen im vergangenen Jahr 49 Organspender. In Deutschland waren es gerade einmal 11. Ein Grund dafür: In Spanien ist in einem Gesetz aus dem Jahr 1979 festgeschrieben, dass die sogenannte Widerspruchslösung gilt. Wer seine Organe nicht spenden will, muss das zu Lebzeiten ausdrücklich sagen. Sonst gilt er als Spender. Es reicht allerdings, im Kreise der Familie zu erklären, nicht spenden zu wollen. Familienangehörige werden vor einer Organentnahme befragt. Nach Angaben der Organspendeorganisation UNT willigen fast 90% der Familien ein. Die Verantwortlichen in den Kliniken betonen aber auch immer wieder, dass es vor allem die Organisation ist, die Spanien bei dem Thema weltweit führend gemacht hat. So hat jedes größere Krankenhaus einen speziell ausgebildeten Organspendebeauftragten. Meist sind das Intensivmediziner. Sie machen auf mögliche Spender aufmerksam, sprechen mit ihnen, wenn möglich, vorab und organisieren die spätere Entnahme. Durch Aufklärungskampagnen ist Organspende unter Spaniern kein Tabuthema. Und noch etwas sorgt für die hohe Zahl der Organspenden in Spanien. Hier dürfen Ärzte Organe schon nach dem Herztod entnehmen, nicht erst nach dem Hirntod wie in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren es so viele wie noch nie, nämlich knapp 5.500. Daher ist die Warteliste für Spenderorgane in Spanien auch deutlich kürzer als in Deutschland. Hier warten Patienten im Schnitt 1,5 Jahre auf eine Niere. In Deutschland sind es 6 Jahre.
Spanien ist bei der Zahl der Organspenden in Europa also führend und liegt damit weit vor Deutschland. Das liegt am System des südeuropäischen Landes und am Konsens innerhalb der Gesellschaft. Was aber jeder braucht, der krank ist und wartet, ist Glück. Hier kommt es, geschrieben von Robert Gernhardt.
Wie übers Glück reden? Wenn das einmal glückte, wäre das nicht Glück? Mir glückte es nie, das Glück zu beschwören, ohne Unglücksgrundierung. Als ob das Glück, um zu glücken, bedürfte der Folie des Unglücks. Braucht nicht das Unglück vielmehr das Glück, das Missglücken das Glücken? Der Wortstamm ist Glücken. Missglücken, nicht Glücken, verunglückte Zweige, glücklose Triebe, auf glückhaft wurzelndem Grundglück. Vor allem Unglück war Glück. Vor allem Missglücken glückte es. Ihr glücklichen Tage, nur wen ihr beglückt, der kennt glücklose Nächte. Wir glücklichen Menschen, vor unserem Glück erst erstrahlt hell euer Unglück.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Lange suchten Mediziner, Philosophen und Juristen nach einem Kriterium, ab wann die Organentnahme aus einem warmen Körper zulässig sein könnte. 1968 fanden sie dieses Kriterium im Hirntod. Er gilt in den meisten Ländern heute als Voraussetzung der Organentnahme und so steht es auch im deutschen Transplantationsgesetz. Auch die Mehrheit der Mitglieder im Deutschen Ethikrat vertritt die Position, der Hirntod sei ein sicheres Zeichen für den Tod eines Menschen. Im Studio Professor Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum in Frankfurt. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend. Hallo.
Was bedeutet der Hirntod?
Ja, der Hirntod bedeutet, dass die wichtigsten Funktionen des Gehirns erloschen sind, die dazu führen, dass der Mensch ein Bewusstsein hat, die das Individuum ausmachen. Es bedeutet aber nicht einen völligen Funktionsverlust des Gehirns. Also gewisse Funktionen, das vegetative System, sind noch intakt. Und das ist das, was es oft so schwer verständlich werden lässt.
Die Angehörigen eines hirntoten Menschen sind in dieser Situation auch konfrontiert jetzt mit einem Körper. Und das meinen Sie, glaube ich, auch, der eben noch warm ist und bei dem sich auch die künstliche Beatmung im Brustraum bewegt, durch diese künstliche Beatmung bewegt. Hirntote haben auch Hautreaktionen, habe ich gelesen. Sie können zum Beispiel auch schwitzen. Es gibt also eine Vielzahl an Lebensäußerungen von diesen Körpern, die mit unseren Bildern, was Tod eigentlich ist, nicht so unbedingt kompatibel sind und zusammenzuführen sind. Und das ist vermutlich genau das, was die Situation so schwierig für die Angehörigen macht.
Für die Angehörigen ist das wie ein tiefer Schlaf, ein Koma. Und dann ist die Frage, ist dieser Mensch wieder erweckbar oder nicht? Und das macht es eben so schwer verständlich. Und es gibt aber keine wirklichen Reflexe mehr, eben nur noch vegetative Funktionen des Körpers.
Und es gibt ja auch Geschichten dass von Menschen, die eben hirntot gewesen sind und die dann wieder zurückkommen. Ist das im Bereich der Fantasie angesiedelt oder hat es wirklich schon mal sowas gegeben?
Das ist natürlich aus meiner Sicht immer schwer nachzuvollziehen, wenn man die Befunde nicht kennt, wenn man den Patienten nicht gesehen hat. Aber es ist eben so, dass wir, glaube ich, heute mit dem medizinischen Fortschritt Menschen wiederholen können, die 1968 noch gar nicht wieder zu Bewusstsein gekommen wären. Das heißt also auch dieses Hirntod. Konzept ist fließend und es kann eben gut sein, dass wenn man heute jemanden als hirntot bezeichnet, dass der vielleicht in 20 oder 30 Jahren tatsächlich noch, wenn man so will, wieder belebbar wäre.
Wenn die Angehörigen sich verabschiedet haben, dann wird der hirntote Mensch in den Operationssaal gebracht und operiert. Sie sind als Rechtsmediziner auch dabei. In welchen Fällen ist das der Fall?
Ja, also häufig ist ja irgendeine Gewalteinwirkung vorausgehend vor dem Hirntod. Und da kommt der Rechtsstaat, wie wir ja eben schon gehört haben, und möchte wissen, was ist passiert. Und wir werden typischerweise mit einer Obduktion beauftragt. Und jetzt gibt es einen Konflikt zwischen dem Rechtsstaat, der die Verletzung exakt aufgenommen haben möchte, und möglicherweise der Organspende. Und die Brücke, über die man dann gehen kann, ist, dass ein Rechtsmediziner, bestenfalls der, der später dann auch die Obduktion durchführt, mit im Operationssaal ist und die Entnahme begleitet und zunächst mal den Patienten von außen untersucht, alle Verletzungen von außen ganz exakt aufnimmt und dann bei der Organvorbereitung und bei der Organentnahme alle Verletzungen exakt dokumentiert. Also ein Beispiel wäre eine eingeblutete Nierenkapsel. Das ist für die Rechtsmedizin vielleicht ein ganz wichtiger Befund, weil es zeigt, aus welcher Richtung die Gewalt gekommen ist. Und dieses Organ kann aber trotz einer leichten Verletzung noch sehr gut geeignet sein für eine Transplantation. Und dann wäre es natürlich sehr schade, wenn man nicht transplantieren könnte, nur weil man hinterher obduzieren möchte. Also insofern sind wir tatsächlich gar nicht so selten bei Organexplantationen mit dabei.
Das ist aber nicht nur ein Mediziner, der das macht, sondern es sind mehrere. Und auch mehrere stellen den Hirntod fest, glaube ich. Ne?
Auch bei der Hirntodfeststellung müssen es zwei Ärzte sein, genau. Es gibt dann Vier-Augen-Prinzip. Und die Organentnahme, das machen mehrere Ärzte. Typischerweise entnehmen die Ärzte, die das Organ auch später dem Patienten wiedergeben, entnehmen die Organe, präparieren die vorher an. Also man muss sich das so vorstellen, dass dieser Patient eben noch beatmet wird, noch warm ist. Und in dem Zustand findet eine Operation statt bei dem Hirntoten. Und bei dieser Operation werden die Organe vorbereitet. Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden die Maschinen abgestellt, dann wird heruntergekühlt und dann wird nach einer festgelegten Reihenfolge werden die Organe entnommen. Ein Teil, wenn das möglich ist, wird direkt im Nachbar-OP, dem Empfänger, wieder eingepflanzt und einige Organe werden mit dem Hubschrauber oder dem Flugzeug zu den Patienten transportiert.
Werden denn alle Organe entnommen, also Herz, Niere, Lungen, was gibt's noch? Leber, genau, habe ich vergessen, die eben noch intakt sind?
Das gelingt leider nicht immer. Also es gibt ja eine Prüfung der Histokompatibilität. Das bedeutet, inwieweit vertragen sich die Organe mit den möglichen Empfängern. Und insofern gelingt es leider nicht immer, dass wirklich alle Organe, die verpflanzbar wären, auch wirklich verpflanzt werden. Und das andere, was natürlich passieren kann bei einer Verletzung, dass man feststellt, dieses Organ, was man vielleicht verpflanzen könnte, ist doch so schwer verletzt, dass man es nicht verpflanzen kann.
Was ist eigentlich mit Blut und Haut?
Blut und Haut können, also ja, Blut wird, kann nicht gespendet werden in dieser Form. Blut kann nur vom Lebenden genommen werden und Haut wird üblicherweise auch nicht transplantiert. Es gibt aber andere Möglichkeiten nach dem Tod, das Gewebe gespendet werden kann. Es können Knochen gespendet werden, Hornhautspende zum Beispiel ist was sehr Häufiges. Das muss aber nicht unter diesen strengen Entnahmebedingungen im Operationssaal passieren.
Sie haben gesagt, diese Organe gehen dann auf die Reise manchmal im Hubschrauber. Ja. Wie lange können die denn eigentlich außerhalb eines Körpers weiter existieren? Wie lange funktioniert
das? Die Organe werden ja sehr strikt heruntergekühlt, unmittelbar vor der Entnahme sogar. Und dann können die mehrere Stunden in dieser Situation so bestehen und dann hinterher eben wieder an den Kreislauf des Empfängers angeschlossen werden und funktionieren dann einwandfrei.
Für die Angehörigen ist es dann natürlich eine weitere Herausforderung, wenn der Leichnam nach der Organentnahme ihnen dann übergeben wird, damit sie sich verabschieden können und sie merken, da ist jetzt Ruhe und da ist keine Bewegung mehr. Da ist der Tod, den sie nicht kennen wahrscheinlich. Wie unversehrt ist dieser Leichnam?
Also es gibt ja die zwei Varianten. Eben einmal, dass nur die Organexplantation stattfindet. Und wenn Sie das haben, dann haben Sie eine ganz normale, hört sich blöd an, aber normale Operationsnaht, die praktisch von unterhalb des Halses bis etwa zum Becken geht in der Körpermittellinie. Und da sieht man also nicht besonders viel, außer dieser Naht. Und wenn danach noch obduziert wird, dann haben wir die ganz normale Sektionsnaht, die wir typischerweise immer haben, wenn ein Leichnam bei uns im Institut obduziert wird. Und das Ganze ist so angelegt, dass wenn ein Totenhemd oder Kleidung getragen wird, der es nicht weiß, im Normalfall nicht sieht, dass eine Obduktion stattgefunden hat.
Also ein versehrter, unversehrter Körper sozusagen. Herr Professor Verhoff, welche der beiden Reformvorschläge befürworten Sie? Die Widerspruchslösung?
Ja, das ist eine sehr persönliche Frage, aber die Widerspruchslösung hat einen entscheidenden Vorteil, dass die Menschen tatsächlich gezwungen werden, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Und da kann man noch so viel Aufklärung betreiben. Es wird sich nun mal nicht gerne mit dem Tod auseinandergesetzt. Und hier ist man praktisch dazu genötigt. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Aber ich denke, wir müssen uns auch den Bedingungen im europäischen Ausland, mit denen wir zusammenhängen bei Eurotransplant, müssen wir uns anpassen. Und deswegen bin ich ein Befürworter der Widerspruchslösung.
Professor Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren. In fast allen Staaten, die sich im Verband Eurotransplant zusammengeschlossen haben, ist die Anzahl der Spender höher als in Deutschland, haben wir vorhin gehört. Woran liegt das? An der Tatsache, dass die Krankenhäuser nicht alle möglichen Spender melden? Möglich. Aber vielleicht liegt es auch an einer Reihe von Organspendeskandalen in Göttingen, München, Regensburg, München, Münster, Leipzig und Essen, die das Vertrauen in die Vergabe erschüttert haben. Jan-Luca Künzberg erinnert an einige Fälle.
Illegaler Organhandel ist immer wieder Stoff für Krimis. In den fiktiven Geschichten werden arme Menschen ermordet, ihre Organe entnommen und meist ebenso reichen wie gewissenlosen Verbrechern eingesetzt, um deren greises Leben zu verlängern. Echte Skandale dieser Art wurden aber kaum öffentlich. Das meiste bleibt im Verborgenen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hielt 2017 dazu fest, illegaler Organexport stammt meist aus armen Ländern. Menschen in wirtschaftlicher Not werden ausgenutzt und ihre Organe in reichen Ländern importiert. Außerdem konnte Militärregimen Organhandel nachgewiesen werden. Aktuell ist aber das größte Problem der internationale Transplantationstourismus. In diese Kategorie fallen auch teilweise die Skandale um Wartelistenmanipulationen durch Ärzte von Kliniken in Göttingen, Regensburg, Hamburg und einigen anderen deutschen Städten. An der Regensburger Uniklinik kamen jordanische Patienten verbotenerweise auf die Warteliste von Eurotransplant. In Göttingen wurden die Empfängerdaten schlechter dargestellt, als sie waren. So rückten die Patienten auf der Warteliste nach oben. Verantwortlich war in diesen Fällen derselbe Arzt, der an beiden Kliniken praktizierte. Auch wenn wohl keine Bestechungsgelder flossen, wurde viel gemogelt. Für das Vertrauen der Deutschen in die hiesige Organtransplantation ein Bärendienst. Ebenso 8 Fälle aus der Zeit von 2011 bis 2013, in denen nicht alle Richtlinien zur Erklärung des Hirntods eingehalten wurden. Sie ist Bedingung für die Organentnahme bei Spendern. Zwar sollen die Spenden in diesen Fällen nicht stattgefunden haben, für Unsicherheit sorgten sie aber allemal.
Wenn Leben, Lunge und Leber von Glück abhängen. Und wenn man keins mehr hat? Robert Gernhardt reimt noch mal eine Runde.
Nun soll man ja nicht fragen. Mein Gott, wer bist dann du? Ich bin das gänzlich andere, das Wort entrückt besandere. Stand stets und steh auch hier und jetzt hoch über Sprach- und Reimgesetz. So durch und durch besonders. Noch anders bin ich anders. Nein, man soll ja nicht fragen.
Robert Gernhardt, 1937 geboren in Reval in Estland, gestorben 2006 in Frankfurt am Main. Geprüft auf Herz und Nieren, die Reform der Organspende, der Tag in HR2 Kultur. Mit Hochdruck arbeiten Wissenschaftler daran, Alternativen zur Organspende zu finden. In Tel Aviv haben im vergangenen Jahr israelische Forscher mit einem 3D-Drucker ein Mini-Kunstherz mit Blutgefäßen und Zellen aus menschlichem Gewebe erzeugt. So groß oder so klein wie ein Hasenherz. Was für ein Durchbruch. Den beschreibt uns Tim Aßmann.
In einem feinen Strahl spritzt der Drucker Flüssigkeit in eine Form. Das Ergebnis ist hellrot, hat feine hellblaue Fäden und ungefähr die Größe einer Kirsche. So sieht es aus, das 3D-Kunstherz der Universität Tel Aviv. Der Molekularbiologe Tal Dvir hält den Behälter mit dem Herzen stolz hoch und spricht von nicht weniger als einem wissenschaftlichen Durchbruch. Zum ersten Mal wurde ein ganzes Herz mit Blutgefäßen und Zellen gedruckt, sagt Dvir.
So this is the first time that the whole heart with the blood vessels and cells is printed.
Das Mini-Herz aus dem 3D-Drucker hat nicht nur Blutgefäße, sondern sogar Herzkammern. Von der Größe her entspricht es ungefähr dem Herz eines Hasen, erklärt Forscher Tal Dvir. Man könne es auch mit dem Herzen eines menschlichen Fötus vergleichen. Sein Kollege Nadav Nur erläutert: Zum ersten Mal haben wir Zellmaterial vom Menschen selbst drucken und damit die komplexe Zusammensetzung des Herzens nachbilden können. Bisher gelangen, soweit wir wissen, nur Drucke mit synthetischem Material oder Substanzen, die nicht vom Patienten stammten. Für den Druck verwendet wurde eine Art Biotinte aus Zellmaterial und Proteinen. Um die Tinte herzustellen, wird Patienten zunächst Fettgewebe entnommen, das zu Stammzellen umprogrammiert wird. Auf Basis von Proteinen wird außerdem eine Art Gel hergestellt, das zusammen mit dem Zellmaterial dann die Tinte für den 3D-Druck bildet. Schlagen kann das 3D-Kunstherz der Forscher aus Tel Aviv aber noch nicht. Die Zellen könnten sich noch nicht selbst synchron zusammenziehen, erklären die Experten. In den nächsten Stufen soll das Kunstherz nun im Labor lernen zu arbeiten und später dann in Tierversuchen getestet werden. Bis zu einer möglichen Transplantation in einen menschlichen Patienten werden noch Jahre vergehen, falls die Technologie sich überhaupt so weit durchsetzen sollte. Molekularbiologe Tal Dvir ist zuversichtlich. Ich schätze, in 10 Jahren wird es in allen Krankenhäusern Drucker geben, die Organe und Gewebe drucken, die dann transplantiert werden können. Das Fernziel der Forscher sind Kunstherzen aus dem 3D-Drucker, die passgenau für den jeweiligen Patienten entwickelt werden können. Damit ließe sich das Risiko minimieren, dass das neue Herz vom Körper abgestoßen wird. Auf Organspenden wäre die Medizin dann nicht mehr angewiesen.
In einem Stall in der Nähe von München in Oberschleißheim ist man schon einen Schritt weiter. Im Moor-Versuchsgut der Ludwig-Maximilians-Universität hat die Zukunft längst begonnen. Hier leben 350 Schweine, die etwas ganz Besonderes sind. Sie sind genetisch so verändert, dass ihre Organe in den Menschen verpflanzt werden können und Patienten mit Herz- oder Nierenversagen das Leben retten könnten. Sascha Karberg ist Wissenschaftsjournalist und Leiter des Ressorts Wissen und Forschen des Tagesspiegel. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Herr Karberg, Sie haben diesen Stall besucht. Nehmen Sie uns mal mit hinein. Welchen Eindruck haben die Schweine und ihre Lebensbedingungen auf Sie gemacht?
Also den Schweinen geht's wirklich gut. Wer mal auf einem Bauernhof im Urlaub war, dem wird das auch schon so begegnet sein. Die leben da recht gut. Es ist halt ein ganzes Stückchen sauberer in diesem Stall, als man das so gewohnt ist. Riechen tut es allerdings ganz genauso. Es ist einfach deswegen sauberer, weil die Schweine halt sehr kostbar sind und entsprechend auch sauber gehalten werden sollen.
Also eine aseptische Atmosphäre sozusagen, damit die keine Krankheiten bekommen vermutlich.
Ja, so ganz aseptisch ist es dann auch nicht. Natürlich, wie gesagt, es riecht ein wenig, aber streng, so nach Gülle, das kennt man ja. Aber natürlich werden die Schweine ganz besonders behandelt, mit Plastikunterlagen zum Beispiel, auf denen sie da laufen und nicht auf Stroh und dergleichen. Da wird halt besonders darauf geachtet, dass sich diese Schweine vor allen Dingen dann auch nicht infizieren mit irgendwelchen Erkrankungen. Denn die Organe aus diesen Schweinen sollen ja dann irgendwann mal in den Menschen transplantiert werden.
Dazu kommen wir jetzt. Diese Schweine bzw. ihre Organe sind genetisch verändert, sodass sie dem Menschen ähnlicher werden. Welche Eingriffe haben die Wissenschaftler denn da eigentlich vornehmen müssen, damit das funktionieren kann?
Ja, die haben sich im Grunde haben sie etwa 3 Gene verändert zunächst mal, die dafür sorgen, dass das Immunsystem des Menschen diese Organe nicht mehr als fremd erkennt. Denn wenn man einfach so ein ganz normales Schwein nimmt und da eine Bauchspeicheldrüse oder ein Herz rausnimmt und dann in den Menschen versetzen würde, dann würde dieses Gewebe sofort abgestoßen werden. Da hat der Körper eine extra schnelle Immunreaktion dagegen. Und gegen diese akute Immunreaktion, die versucht man halt zu unterdrücken, indem man die Organe gewissermaßen menschenähnlicher macht. Das kann man schon mit allein 3 Genveränderungen machen. Es gibt dann noch verschiedene andere Veränderungen, die man auch noch durchführen kann. Es gibt eine Firma in den USA, eGenesis, die hat bis ein ganzes Dutzend Veränderungen im Erbgut durchgeführt und ist natürlich der Meinung, dass das dann noch viel, viel besser ist. Aber das ist halt alles noch nicht so ganz geprüft. Und außerdem sagt diese Firma auch nicht genau, welche Veränderungen sie gemacht haben, was die Forscher dann doch etwas ärgert.
Unter den Säuen gibt es eine, die deutlich kleiner ist als die anderen. Sie ist im Moment das kostbarste Schwein weit und breit. Warum?
Ja, dieses Schwein hat noch eine 4. Veränderung bekommen, zusätzlich zu den 3 eben erwähnten. Die ist nämlich etwas kleiner, die bleibt kleiner und damit hat man versucht, ein Problem zu lösen, dass die Organe, die man aus den Schweinen nimmt, im Menschen oder zumindest in den Affen, in denen man das zuerst getestet hat, dann weiter wachsen. Weil gerade bei Affen, wenn man halt diese ersten Experimente macht und natürlich zuerst mal bei bestimmten Affen testet oder so, dann ist natürlich das Größenverhältnis zwischen Schwein und Affe, unglücklich. Und deswegen nimmt man halt besonders junge Schweine, weil die Herzen dann noch klein sind und hat die dann eben in Affen eingesetzt. Und dann hat man eben festgestellt, dass diese Schweineherzen weiter wachsen in dem Affen und dann irgendwann der Platz nicht mehr reicht. Und auch wenn man halt versucht, Hemmstoffe dazu zu geben, um dieses Wachstum zu unterbinden, hat das nicht immer so gut funktioniert. Und deswegen hat man gesagt, wir verändern das Schwein von vornherein und versuchen eben sozusagen diese Größenunterschiede so anzupassen.
Ich habe gelernt, dass das Schweineherz immer weiter wächst nach der Transplantation und vermutlich dann, Sie haben es angesprochen, dann ungleich größer ist als das der Affen, bei denen man es getestet hat, der Makaken.
Genau, so ist es. Da sind dann noch einige Affen bei gestorben. Ob nun aus diesem Grund oder aus anderen Gründen, das weiß man nicht so ganz. Aber es ist halt, man muss es trotz alledem als Durchbruch werten, weil halt wenigstens in einem Fall dieser Affen ein Herz 195 Tage in diesen Affen gelebt, überlebt hat und geschlagen hat und seine Funktion erfüllt hat. Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Zeitraum, weil man, sagen wir mal, die Herztransplantation, die man beim Menschen durchgeführt hat, von Mensch zu Mensch, da haben die Tierexperimente damals nicht so lange durchgehalten.
Kommen wir gleich zu. Weltweit arbeiten ja Wissenschaftler daran, den Organmangel zu minimieren. Sie verbessern die Bedingungen dieser Xenotransplantation, also das heißt die Verpflanzung artfremder Organe von einer Tierart zur anderen oder eben von Tier auf den Menschen. Wie weit sind Sie damit denn schon?
Ja, wie gesagt, diese Experimente bei Affen sind jetzt schon recht weit. 195 Tage hat das durchgehalten. Es gibt so eine Grenze, dass sowas dann in dieser Größenordnung bei so etwa 10 Affen funktioniert haben muss. Allerdings bereiten die Forscher jetzt tatsächlich auch schon Versuche vor, die bei Menschen dann durchgeführt werden sollen. Also beispielsweise bei Kindern oder Jugendlichen, die sehr schwere Fehlbildungen am Herzen haben, die operativ nicht mehr behandelbar sind, wo dann zum Beispiel die linke Herzkammer oder so fehlt und die halt sonst sterben würden, die einfach keine Alternative mehr haben. Das wären Kandidaten, wo man dann sagt, jetzt versuchen wir das hier nochmal, sozusagen als allerletzte Möglichkeit, diese Kinder noch zu retten. Denn man muss natürlich sehen, das ist riskant, diesen Versuch zu wagen, weil es eben eine völlig neue Technologie ist, sowas mal auszuprobieren. Deswegen macht man es natürlich nur bei Menschen, die womöglich sowieso sterben würden.
Und jetzt könnte es soweit sein, dass Patienten aus Deutschland dann die ersten sein könnten, sage ich mal, die ein Herz aus einem Schwein implantiert bekommen? Wie lange wird das noch dauern?
Ja, die Forscher sagen, die das in München jetzt vorbereiten, dass das in 2-3 Jahren in der Klinik sein könnte. Allerdings fehlen ihnen da auch durchaus noch Investoren, solche klinischen Studien, die sie dann machen wollen. Die wollen ja nicht nur diesen einen Versuch machen, sondern eben eine richtige wissenschaftliche Studie aufziehen. Das kostet dann sehr viel Geld. Dafür brauchen sie schon noch Investoren. Insofern kann man wirklich nicht genau sagen, in wie vielen Jahren das der Fall sein wird. gibt dann immer so eine Zahl von in 10 Jahren wird das in der Klinik sein, aber so wirklich sagen kann man das nicht. Das hängt halt von vielen Faktoren ab. Also ich persönlich glaube nicht, dass diese Technologie jetzt innerhalb der nächsten 10 Jahre einen wirklichen Unterschied machen wird auf dem Organspendemarkt, wenn man das so sagen will. Also wir sollten uns, was dieses Gesetz betrifft, über das ja auch geredet wird, da jetzt erstmal darauf konzentrieren.
Mhm. Vielleicht kommen wir noch auf einen Aspekt zu sprechen, denn nicht nur in Deutschland macht ja diese Xenotransplantation Fortschritte. In Japan verfolgt zum Beispiel, habe ich gelesen, ein Stammzellenforscher sogar den Chimärenansatz, also menschliche Organe in Schweinen heranwachsen zu lassen. Ist das eine gute Idee für die Zukunft?
Ja, es ist auf jeden Fall eine noch sehr in der Grundlagenforschung steckende Idee. Die ist noch sehr viel weiter weg von der klinischen Anwendung. Aber die Idee ist schon sehr, sehr interessant. Das Problem ist ja immer, wir haben ja auch den Beitrag gerade gehört, zu den Herzen, die man irgendwie druckt mit im Labor sozusagen. Da ist das Problem, dass man halt all diese ganzen Schritte, die so ein Organismus ja eh schon kann, jetzt im Labor nachbauen muss. Mhm. Und hier nutzt man sozusagen die Umgebung des Schweins, indem man dort in ein Schweineembryo menschliche Stammzellen einbringt und diese Stammzellen dann ein Organ bilden, wie zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse oder das Herz. Und dann ist das Schwein sozusagen so eine Art Bioreaktor und das Schwein kann ja sozusagen einen vollständigen Organismus bilden und da muss man nicht all diese Schritte mit irgendeinem Drucker oder im Labor nachbauen und hier hätte man sozusagen dann die richtige Umgebung dafür. Insofern ist das ganz spannend, aber es hat natürlich auch einige Hürden, die man erst noch überwinden muss.
Das Schwein in mir, Sascha Karberg, ich danke Ihnen herzlich. Geprüft auf Herz und Nieren, die Reform der Organspende, das war uns ein Tag wert. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über 2 Gesetzesentwürfe ab, die Widerspruchs- und die Entscheidungslösung. Es wird eine offene Abstimmung geben, die fraktionsunabhängig ist. So viel von uns zum Hintergrund dieses bewegenden Themas. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.